Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Bibeltext, den ich uns als Predigtext herausgesucht habe für diesen Gottesdienst zum Thema Merkwürdigkeiten, es steht bei Markus im ersten Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 40 bis 45. Es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will es tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin, zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir Dank sagen für diese 6 Verse aus dem Markus-Evangelium, die du uns heute Morgen schenkst als Predigtext. Wir wollen dich bitten für diese Predigt jetzt um dein Geleit, deine Führung durch deinen Heiligen Geist, dass du uns selber das erschließen wollest, was wir zu hören, zu begreifen und anzunehmen haben für unser Leben. Dass dieses Wunder passiert und gelingt, dass wir deine Stimme vernehmen für unsere Nachfolge und unseren Glauben, dazu brauchen wir eben deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe es das ein oder andere Mal schon erklärt, dass ich so unterschiedliche Methoden habe, mir einen Bibeltext zu erschließen. Und einer der Methoden, die ich immer wieder gebrauche, ist, so ich nenne das die Ankermethode. Ich lese einen Text und da, wo ich im Text an etwas hängen bleibe, so wie ein Anker, der so auf dem Grund hergeht und wenn da sandiger Boden ist, dann zieht das Schiff das weiter, aber wenn dann Widerstand ist, so ein Stein oder eine alte Wurzel, dann bleibt das hängen. Und so mache ich das auch sehr häufig bei den Bibeltexten. Ich lese die. Und wenn ich etwas nicht begreife auf Anhieb, wenn es mir seltsam vorkommt, wenn es, jetzt sind wir beim Thema dieses Gottesdienstes, merkwürdig ist, warum denn so, dann bleibe ich stehen und dann frage ich mich, was hat mir das denn zu sagen? Und das habe ich in all den Jahren, wo ich jetzt mich mit der Bibel beschäftigen darf, immer als sehr fruchtbar erlebt, dass wenn ich mich gerade mit den Stellen auseinandersetze, die sich mir nicht sofort erschließen, ich freue mich natürlich auch intensiv, wenn ich ein Losungswort lese, wo dann irgendwas über fürchterlich nicht drinsteht, aber wo der Zusammenhang sofort begreiflich ist, wo man es einfach nur annehmen darf, wo quasi die geistliche Nahrung sofort konsumiert werden kann. Aber ganz häufig nehme ich ganz viel daraus, wenn ich mir die geistliche Nahrung erst so ein bisschen erarbeiten muss, so ein bisschen rauspellen muss. Und so ist es auch heute bei diesem Predigtext. Den möchte ich Ihnen genau darüber erschließen, über die Merkwürdigkeiten, die da drin stecken. Da steckt vieles andere mehr drin in diesem Text. Aber es sind auch so Merkwürdigkeiten, wenn man da liest, da bleibt man hängen und fragt sich, warum das denn? Und da wollen wir mal schauen, bei diesen Dingen, die hier in diesem Text so ein Stück weit merkwürdig sind, was die uns gegebenenfalls zu sagen haben für unseren Glauben und unsere Nachfolge. So habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, theologische Merkwürdigkeiten. Und mein geistlicher Anker ist an 5 Punkten hängen geblieben und die möchte ich Ihnen nun zeigen. Einmal möchte ich sprechen über die beschmutzte Heiligkeit, zweitens über die seltsame Schroffheit, drittens über das ungewöhnliche Messiasgeheimnis, viertens über den unverständlichen Ungehorsam und fünftens über die selbstgewählte Einsamkeit. Das Erste, die beschmutzte Heiligkeit. Da heißt es hier im Vers 43, er streckte die Hand aus, rührte ihn an. Das ist merkwürdig. Die Merkwürdigkeit muss ich Ihnen vielleicht etwas erläutern. Diejenigen, die in der Bibel zu Hause sind und die sich so ein bisschen auskennen, wie es damals gewesen ist vor 2000 Jahren, die werden vielleicht sagen, ja, das kann man verstehen und trotzdem bleibt eine Merkwürdigkeit. Nämlich die Frage ist, warum rührt der heilige Gott, den wir ja hier in Jesus haben, den Leprakranken an? Lepra ist eine bakterielle Erkrankung, die es auch heute noch leider gibt in dieser Welt. Und zur damaligen Zeit, hier heißt sie Aussatz in der Bibel, war es die gefürchtete Krankheit. Wenn es heute vielleicht der Krebs oder der Herzinfarkt ist, damals war es Lepra. Es war eine für alle sichtbare Krankheit, die dann, wenn sie ausbrach, dazu führte, dass die Gliedmaßen verfaulten, die Finger fielen ab, die Nase fiel ab halt. Es war eine ganz, ganz furchtbare Erkrankung, die in dem furchtbaren Siechtum, das damit verbunden war, zum Tode führte, zwar nicht direkt durch all die verfaulenden Prozesse am Körper, sondern mit den Begleiterscheinungen. Es war ein furchtbares körperliches Siechtum, eine schlimme, schlimme Krankheit, die unwahrscheinlich gefürchtet war. Und es war nicht nur deshalb schlimm, weil es körperlich-medizinisch so vieles mit einem machte. Nein, diese Krankheit bedeutete eben auch den gesellschaftlichen Ausschluss. Man war, wenn man diese Krankheit bekommen hatte, bürgerlich tot. Das nicht nur im damaligen Israel, auch bei uns war das im Mittelalter so, hier in Mitteleuropa. Wenn jemand Lepra hatte, dann wurde er außerhalb der Stadt in Leprakolonien, in Leprahäusern untergebracht. Die Menschen mussten Glocken tragen, um die zu warnen, die sich ihnen nähern wollten, damit sie keinen Kontakt mehr mit ihnen haben sollten. Es war also nicht nur körperlich, medizinisch furchtbar, es war gesellschaftlich die Hölle. Man war getrennt von seinen Liebsten, man konnte seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Es war ganz, ganz schlimm, ganz, ganz furchtbar, man war ausgegrenzt halt. Und in Israel kam noch eine weitere Komponente dazu. Man war nicht nur körperlich, medizinisch gezeichnet, man war nicht nur gesellschaftlich ausgegrenzt, man galt auch als kultisch unrein. Man gehörte nicht mehr zur Kultusgemeinde, man war unrein. Wir lesen das auch hier, als Jesus dann sagt, geh aber schnell zu den Priestern und opfere das, was nötig ist für deine Reinigung, damit du wieder in die Kultusgemeinschaft aufgenommen wirst. Man war ein Unreiner und das, was unrein war, das durften die anderen nicht anrühren. Die durften das nicht berühren. Berührten sie es, wurden sie ebenfalls unrein. Man war dann unheilig. Und jetzt komme ich zu dem, was hier merkwürdig ist. Jesus hätte da absolut die Macht gehabt, als dieser Aussätzige, dieser Leprakranke kommt, als er vor ihm niederfällt, zu sagen und zu sprechen nur, sei rein. Das wäre passiert. Das tut er aber nicht. Er tut eine ganz besondere Geste und das ist das Merkwürdige. Da heißt es, er streckt die Hand aus und rührt ihn an. Tut genau das, was striktens verboten war. Er berührt diesen Menschen, kommt in Kontakt. No-go, absolut. Also die Menschen der damaligen Zeit haben das als absolute Katastrophe erlebt und erfahren. Ich weiß nicht, ob Sie in der letzten Woche Nachrichten verfolgt haben. Da war so etwas skurrile Geschichte in Australien. Da ist von einem LKW eine 1 Cent große Kapsel gefallen. Die war radioaktiv strahlend. Da hatte sich ein Bolzen im LKW gelöst und der war dann durchgefallen und der lag dann auf einer Strecke von 1400 Kilometern. Die wussten nicht wo. Und dann haben die in ganz Australien gewarnt, wir, wenn da einer mit dem Auto herfährt, halt, ne, nicht stehen bleiben. Wenn Sie im Auto hergefahren sind, kontrollieren Sie Ihre Autoreifen, aber nur aus Abstand, damit Sie nicht in Kontakt eben mit dieser Kapsel kamen. Und dann sind die ganzen 1400 Kilometer abgelaufen, abgefahren mit Messgeräten, die mussten das finden. Es war klar in ganz Australien, die Kapsel darf nicht berührt werden halt. Ne. Wenn du die auch nur einen Meter dich näherst, hast du schlimmste Verbrennungen halt. Das ist wie wenn du 50 Röntgenstrahlen in der Stunde bekommst, also Röntgen und dann, also ganz, ganz furchtbar. Das war klar, niemand sollte die anfassen. Und genauso und schlimmer ist es hier mit diesem Aussätzigen. Da kommt der heilige Gott in diese Welt, könnte ganz anders handeln, aber ihm ist es extrem wichtig, dass er seine Hand ausstreckt und die Heilung dadurch vollbringt, dass er ihn anrührt. Aber dadurch seine eigene Heiligkeit beschmutzt. Was gar nicht möglich ist, der lebendige Gott kann sich nicht beschmutzen. Aber das ist der Hintergrund dieser Merkwürdigkeit hier. Und wenn man da jetzt bei stehen bleibt und sagt, warum hat denn das der lebendige Gott hier getan, dass er sich da über alle gesellschaftlichen Regeln, über alle kultischen Vorschriften hinwegsetzt, alle Vorsichtsmaßnahmen ignoriert, die Konventionen hinwegwischt, um Berührung mit diesem Aussätzigen zu haben. Was ist da der Grund? Der Grund dieser Merkwürdigkeit besteht darin, dass diese Geschichte viel mehr ist als nur ein Heilungswunder. Denn das wissen die meisten von Ihnen und euch, Aussatz und Lepra steht immer wieder symbolisch in der Bibel für die Sünde. Und die Sünde ist das Wirkliche, was uns trennt von dem lebendigen Gott. Weshalb wir, die wir Sünde haben und unheilig sind, mit dem Heiligen eigentlich keinen Kontakt haben konnten. Und deshalb kommt der lebendige Gott in diese Welt und geht in Gemeinschaft mit uns. Der hat nicht nur irgendetwas getan, irgendetwas verkündigt. Er hat den Opfertod erbracht und durch die Berührung mit ihm, durch den Heiligen Geist, das ist das, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir die Wiedergeburt haben, haben wir Berührung mit dem lebendigen Gott, wie der Leprakranke hier, dann werden wir heil von unserer Schuld und Sünde. Der Sonntag Septuagesimi, der ist ja so der erste Sonntag der Vorpassionszeit. Also haben wir 3 Sonntage vor der Passionszeit und dann geht es mit Invocavit los mit diesem Sonntag halt. Aber da wollen wir jetzt schon mal anfangen, darüber nachzudenken, dass wir das nochmal vor Augen haben, warum der lebendige Gott in diese Welt gekommen ist, der Heilige und Ewige, nämlich um Berührung und Kontakt mit uns zu haben. Das ist das, für was hier hintersteht. So wie mit dem Leprakranken, damit der heil werden konnte, damit er rein werden konnte, da musste der Heilige und Reine kommen in diese Welt, um uns Unreine und Unheilige zu heiligen. Und wir haben ihn quasi mit unserer Schuld und Sünde, mit unserer Unheiligkeit beschmutzt. Er musste für uns, er musste für mich aufs Kreuz, nach ins Kreuz von Golgatha gehen, damit ich heilig und rein werden konnte, damit ihr heilig und rein werden könnt. Und deshalb beschmutzt Jesus seine Heiligkeit gegenüber dem Leprakranken und auch gegenüber mir und dir und euch, damit er uns rettet und uns zu Heiligen vor dem lebendigen Vater macht, wenn wir an ihn glauben. Das ist die erste Merkwürdigkeit in diesem Text, die beschmutzte Heiligkeit. Das zweite, die seltsame Schroffheit. Da heißt es hier im Vers 43, Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich. Ganz merkwürdig. Also ich lese mal 2 andere Übersetzungen, die das auch zum Ausdruck bringen, versuchen dieses Schroffe da auch in andere Worte zu fassen. Also in der Menge Bibel heißt es, Jesus aber gab ihm strenge Weisung und hieß ihn auf der Stelle weggehen. Die Züricher Bibel übersetzt, Jesus fuhr ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg. Das ist doch merkwürdig. Erst heißt es, es jammert ihn, als dieser Leprakranke kommt, dann überschreitet er alle Grenzen des Kultus und der Gesellschaft, rührt ihn an und jetzt ist er heil und jetzt müsste man ihn doch eigentlich in den Arm nehmen, jetzt müsste man feiern, die Weinflaschen aufreißen, halt die Sektkorken knallen lassen, halt nicht eine Feier, der ist reingeworben, jetzt nehmen wir den mit halt. Jesus hat ja nicht nur die 12 Apostel gehabt, die ihm gefolgt sind, sondern auch viele andere, der gehört jetzt mit dazu, der war augenscheinlich sicherlich auch dazu bereit, aber es ist ganz anders, absolute Schroffheit. Erst erlebt dieser Leprakranke den Messias wie kaum jemand anders. Er wird sofort heil, er ist geheilt. Was bedeutet das? Aber im nächsten Moment droht Jesus ihm und sagt, weg mit dir. Kann dich hier nicht gebrauchen, geh weg. Er fährt ihn scharf an. Seltsame Schroffheit. Und das ist jetzt keine singuläre Sache hier, wie Gott handelt an Menschen. Das erleben wir immer wieder, wenn wir die Bibel lesen. Denken wir an Abraham. Eben noch gesegnet. Der alte Mann kriegt einen Sohn. Isaak, lang ersehnt, mit Sarah, die unfruchtbar, was für ein Wunder. Alle Freude, alles Glück. Und dann kommt der nächste Moment. Und dann sagt Gott, opfere dein Kind, schlachte es, deinen einzigen Sohn. Seltsame Schroffheit. Mose, die Berufung am Dornbusch, was für eine Offenbarung. 2. Mose 3 und 4. Wie Gott zu ihm spricht, wie kaum zu einem anderen Menschen jemals, eine Nähe, eine Begegnung. Was für ein gesegneter Mann dieser Mose, den Gott so segnet, dass er ihm den Namen, seinen eigenen Namen offenbart halt. Und dann ist diese Offenbarungsgeschichte zu Ende, dann kommt das Nächste. Da macht sich Mose auf den Weg, dann heißt es am Ende von 2. Mose 4 und Gott kommt Mose entgegen und will ihn töten, weil er seine Söhne Gershom und Eliezer nicht beschnitten hat als Säuglinge, so wie es geboten war im alten Bund, so wie wir auch heute Säuglinge taufen, sondern weil er gewartet hat, wie die Midianiter wollte, mit 14 Jahren sie beschneiden lassen. Und er sagt Gott, nein, den bringe ich um. Da muss seine Frau Zipporah beschneiden, das ist eine der schwierigsten Stellen im Alten Testament. Aber so ist Gott eben noch der Barmherzige und Gnädige und im nächsten Moment kann er der ganz andere sein, in einer seltsamen Schroffheit, die wir nicht verstehen. Denken wir auch an Jesus. Es ist nicht nur im Alten Testament. Das ist hier keine singuläre Sache, dass Jesus so eine Schroffheit hat Menschen gegenüber. Also geht schon los, als er seine Göttlichkeit offenbart. Johannes 2, da ist auf der Hochzeit in Kana. Seine Mutter sind da, die Jünger sind da. Und dann kommt die Mutter zu ihm. Und dann sagt sie, sie haben keinen Wein mehr. Und dann sagt Jesus, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Auch so eine schroffe Abfuhr. Oder denken wir an die syrophönizische Frau. Da kommt eine Frau zu, deren Tochter krank ist und sagt, bitte hilf mir. Und dann heißt es als erstes, und er antwortet ihr kein Wort. Dann insistiert sie, das heißt nicht sie, sondern die Jünger kommen und sagen, Mensch, kümmere dich doch um sie. Dann sagt er, nee, mit der habe ich nichts zu tun, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Genauso schroff wieder halt. Und dann sagt diese Frau noch einmal, ja, aber trotzdem, bitte erbarm dich, Mann. Und er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Dreimalige Schroffheit, die diese Frau erlebt, die viel von diesem Jesus sicherlich gehört hatte, deshalb kommt sie zu ihm. Aber als sie zu ihm kommt, erlebt sie ihn auf einmal ganz anders. Und dann wiederum, als sie das aushält, diese Schroffheit, im nächsten Moment, dann erlebt sie, wie ihr Kind gesund wird und wie Jesus ihren Glauben groß nennt. Oder denken wir bei Jesus an Matthäus 16, Bekenntnis des Petrus. Er fragt Jünger, wer sagen denn die Leute, dass ich bin? Und dann erzählen die so, was die alle, was Jesus sei halt nicht. Also Johannes der Täufer, der wiedergekommen ist, halt ein wunderbarer Wanderprediger. Und dann sagt er, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt Petrus dieses wunderbare Wort, du bist der Messias, du bist der Christus halt. Dann sagt Jesus, das haben dir Fleisch und Blut nicht offenbart. Nicht? Und du bist der Fels, auf den ich meine Kirche, auf meine Gemeinde gründe halt, nicht auf dieses Bekenntnis hin. Was für eine Wertschätzung, das ist das Tiefste und Intensivste, was Petrus erleben darf halt. Und dann erzählt Jesus weiter, ja, es wird Folgendes passieren, ich werde nach Jerusalem hinaufziehen und es wird mir viel passieren, ich werde leiden und getötet werden halt. Und dann sagt Jesus, das soll dir nicht widerfahren. Und dann kriegt er voll die Klatsche. Wenn der eben noch gelobt wird, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue, kommt der nächste Satz, weiche von mir, Satan. So geht dann Jesus Petrus an. Eben noch, du bist der Fels, weiche von mir, Satan. Das finden wir immer wieder, dass die Männer Gottes, die berufen sind, restlos gefordert werden. Dass sie nicht nur wahnsinnige Zusprüche bekommen, sondern eben, dass sie auch gefordert werden mit einer seltsamen Schroffheit, die manchmal kaum zu verstehen ist, wie hier eben auch bei eben diesem Aussätzigen. Gerade eben noch die absolute Barmherzigkeit Jesus erleben. Und dann sagt er, geh weg von mir, fährt ihn scharf an. Und das ist die Frage, was sagt uns diese merkwürdige Stelle, dieses seltsame Verhalten Jesu? Ich kann es nicht hundertprozentig erklären, aber ich kann nur sagen, was ich da drin sehe. Ich verstehe darin, dass Gott nicht so ist häufig, wie wir ihn uns vorstellen. Gott ist nicht berechenbar. Gott ist nicht so, wie wir berechnen können, wenn wir ein neues Auto haben und stecken den Zündschlüssel rein, drehen den um, drücken auf den Knopf, auf den Knopf, auf den Knopf und dann macht das Auto das Licht an oder das Radio an, halt nicht oder der Navi funktioniert. So können wir mit einem Auto umgehen, aber nicht mit dem lebendigen Gott. Wir verstehen so vieles über das, was hier drin steht. Und da offenbart sich der lebendige Gott. Aber wir müssen eben das Ganze wahrnehmen und Gott sagt immer wieder, ich bin nicht derjenige, den ihr in eure Mickey-Maus-Geschenkboxen reinpackt und ich bin euer Mickey-Maus-Gott, nicht? Dieser Gott ist ganz anders. Der ist der Lebendige, der Heilige und der Ewige, den können wir gar nicht begreifen. Ich sage das als Grundlage jeglicher Theologie, wehe dem, der meint, er hätte in seinem Nachdenken über den Lebendigen und Heiligen verstanden, wie er ist. Der Ewige und Allmächtige, der in der Lage ist, die Welt mit einem Wort zu schaffen. Dann hast du nichts begriffen. Wir können Gott nicht begreifen. Und manchmal eben auch in dieser Welt, in seiner seltsamen Schroffheit nicht, die uns manchmal widerfährt. In dem, was uns biografisch passiert. Das gehört mit dazu, da ist die Bibel ein Zeugnis von, die verleugnet das nicht. Das müssen wir nicht glätten, wir müssen da nicht so ein Wohlstandsevangelium Gott propagieren, der immer nur gut und lieb ist, das sagt die Bibel eben nicht. Manches verstehen wir nicht. Da hat ein ganzes Buch in der Bibel, Hiob. Das ist auch Schroffheit, die dieser Hiob erlebt. Eben noch der gesegnetste Mann seiner Zeit und dann all das Elend. Aber eins dürfen wir immer wieder wissen. In all dem, was wir nicht begreifen, er ist der liebende und barmherzige Gott, der mit diesem Aussätzigen Barmherzigkeit übt, der ihn jammert. Und wenn du vielleicht auch momentan in einer Situation in deinem Leben bist, wo du nicht verstehst, warum handelt Gott denn jetzt so an mir? Warum dieses Schroffe, warum dieses Schwierige? Das wirst du vielleicht nicht beantworten können. Du bekommst nicht die Antwort auf das Warum. Aber du darfst eins wissen, zweifle nicht daran, dass er der Gott ist, der barmherzig ist, der dich liebt und der dir zur Seite steht. Das ist das zweite Merkwürdige, die seltsame Schroffheit. Ein drittes Merkwürdige, das ungewöhnliche Messias-Geheimnis. Da heißt es hier im Vers 44, da sagt Jesus zu dem ehemals Aussätzigen, sieh zu, dass du niemanden etwas sagst. Hä? Wieso denn das? Jesus sagt doch, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, macht allen Menschen das Evangelium bekannt, das ist euer Auftrag, das ist der Befehl. Warum hier dieses Schweigegebot, über dieses große Wunder zu sprechen? Warum denn da keine Werbung machen? Das ist übrigens nicht singulär hier bei Markus. Bei Markus finden wir es ganz häufig, aber auch bei Matthäus, bei Lukas, dieses Schweigegebot, das eben die Theologen das Messias-Geheimnis nennen. Also einige Verse zuvor hat er Dämonen ausgetrieben, da verbietet er den Dämonen davon zu sprechen, dass er der Messias ist. Markus 5, die Tochter des Jairus, die erweckt er zum Leben, da sagt er allen, die dabei sind, Klappe halten, nicht weitererzählen. Der Taubstumme, der von ihm geheilt wird, Markus 7 halt, wird auch gesagt, halt nicht, sagt es niemandem weiter. Auch als Petrus dieses Bekenntnis, von dem ich gerade schon sprach, ausspricht, du bist der Christus, und er ihn so lobt, sagt er, aber sagt es niemand anderem. Oder bei der Verklärung, diese besondere Ereignis, Johannes, Jakobus, Petrus mit dem Herrn am Berg, da sagt er ihnen, erzählt niemandem etwas davon. Warum? Ist doch merkwürdig. Warum? Nun, das kann man ganz klar erklären. Weil eben diese seltsame Schroffheit, da konnte ich nicht genau sagen, warum, aber dieses Messias-Geheimnis, da habe ich eine klare Antwort drauf. Das hat mit dem Kreuz zu tun. Wir können Jesus nur verstehen vom Kreuz her. Wenn das Kreuz nicht ist, begreifen wir Jesus nicht. Dann bleibt er ein besonderer Lehrer, irgendein göttlicher Wunderheiler, aber da verstehen wir nichts. Erst vom Kreuz her können wir ihn verstehen. Und zu dem Zeitpunkt, wo er hier dem Aussätzigen begegnet, ist das Kreuz noch nicht passiert. Der Missionsbefehl, den ich eben zitiert habe, der passiert nach Kreuz und Auferstehung. Und alles, was wir in der Bibel lesen, müssen wir verstehen, müssen, ich sage es dreimal und unterstrichen und fettgedrungen, vom Kreuz her, sonst begreifen wir es nicht. Dann wird alles krumm und schief. Alles immer mit dem Blick vom Kreuz hin, das muss immer wieder im Hintergrund leuchten halt. Das Kreuz von Jesus Christus, wir haben es ja hier extra auch architektonisch, ich komme immer wieder auf unseren schönen Abendmahlstisch zurück hineingebracht. Das Wort Gottes ruht auf diesem Abendmahlstisch, der ein Kreuz darstellt. Darum geht es, die Bibel lesen vom Kreuz her, das ist auch Botschaft dieses Abendmahlstisches halt. Weil wir nur daher ihn verstehen können, wenn wir ihn ohne Kreuz verstehen, nur in seinem Wunderhandeln, nur in dem, was er gesagt hat, ohne sein Erlösungswirken, dann kommen wir immer wieder in ganz krumme Auslegungen hinein. Und deshalb verbietet Jesus das hier. Ich will das mal in ein Beispiel bringen. Das ist zwar ganz krumm und schief, mir ist aber nichts Besseres eingefallen. Nehmen wir mal an, in Bremen hätten alle 600.000 Bewohner zwei Verletzungen. Eine, die hätten eine kleine Schnittwunde oben am Kopf, die wäre ganz oberflächlich, ganz wenig. Und die andere unten am Bein, das wäre ein offener Beinbruch. Jetzt käme jemand ins Krankenhaus, hier in Mitte, und die würden sich um ihn kümmern im Krankenhaus und würden oben nur die kleine Wunde heilen, aber nicht das Bein. Und der würde rausgehen und würde überall erzählen, wow, hier im Krankenhaus Mitte, die heilen hier oben die Wunde und es geht nur noch Mitte, heilt hier oben. Aber die wollen eigentlich das Bein machen, weil das Bein viel schlimmer ist mit einem offenen Bruch, da kannst du ja sonst nichts machen. Das ist nichts im Vergleich zu dieser kleinen Wunde. Und dann würden die sagen, hey, schwätzt nicht von dieser kleinen OP, schwätzt von dem, was am Bein ist, das ist das letztlich Wichtige, nur dann könnt ihr es begreifen. Und genauso ist es bei Jesus. Das ist schon herrlich und wunderbar, was dieser Leprakranke erleben durfte, dass er eine körperliche Heilung erlebt. Aber das ist nichts gegenüber dem, was es bedeutet, die geistliche Heilung zu bekommen. Das ist das viel Wichtigere. In dem Kontext muss ich es begreifen. Das ist das Wichtige. Wir haben Erlösung von unserer Schuld und Sünde. Und der Weltmensch, der neigt dazu, naja, meine Schuld und Sünde, die ist mir ja nicht so wichtig, die packe ich mal auf sechste Position. Aber alles, was mich so weltlich angeht, meine Gesundheit, meine Ehe, meine Kinder, mein Geld, dazu brauche ich den Heiland. Da hilft der Heiland auch, das ist wichtig, aber ganz schnell reduzierst du eben diesen Gott eben auf so einen Gott, den du nur gebrauchen kannst für dein persönliches Wohlergehen. Und das wirklich Entscheidende, bleibt außen vor. Sieh Jesus immer wieder vom Kreuz, von dem Wichtigsten, was passiert ist. Und das ist eben die Botschaft hier dieses Messias-Geheimnisses. Nur vom Kreuz her zu verstehen. Das ist die Hermeneutik, die Verstehenslehre dessen, wie man die Bibel sehen muss, eben, dass man nur von Kreuz und Auferstehung den Lebendigen begreifen kann. Ein drittes, was merkwürdig ist, ist der unverständliche Ungehorsam. Da heißt es hier im Vers 45, er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen. Jesus gibt ihm einen knallharten, eindeutigen, unmissverständlichen Befehl. Halt die Klappe. Nichts sagen. Sage niemandem etwas. Da gibt es nicht zwei Möglichkeiten. Und was macht er? Er fängt an, viel zu reden. Genau das krasse Gegenteil von dem, was Jesus ihm gesagt hat. Nur sagen, das ist doch mal merkwürdig, wie der handelt. So gut hat Jesus an ihm gehandelt. So viel hat er ihm getan. Der hat ihn zurückgebracht in sein gesellschaftliches Leben. Er hat ihn körperlich heil gemacht. Und dann ist er nicht mehr in der Lage, das zu tun, was Jesus ihm verhandelt. Das ist doch merkwürdig. Aber wenn wir dann die Bibel kennen, dann wissen wir, es ist zwar merkwürdig, aber nicht ungewöhnlich, so handeln halt die Menschen. Gott sagt ihnen glasklar, was Sache ist. Glasklar, eindeutig. Und sie machen es nicht. Wir haben es eben in der Lesung, der ersten Lesung, diese Jeremia-Worte. Ich habe extra diesen langen Text genommen, wo all die furchtbaren Dinge beschrieben sind. Aber Gott sagt zu Beginn all dieser Verurteilung, hey, das passiert nur, weil ich euch mein Wort vorgelegt habe und ihr habt es ignoriert, mit Füßen getreten. Und dann ist all das über euch reingebrochen, was gekommen ist. Adam und Eva, das ist auch unmissverständlich. Ihr könnt alles machen, ihr könnt von allem essen, nur dieser eine Baum nicht. Und was machen sie? Genau das Gegenteil. 1. Könige 13, das ist eine wunderbare Geschichte, ist relativ unbekannt, von diesem namenlosen Propheten, der von Gott einen klaren Auftrag kriegt, geht zu Jerobeam und sagt ihm, was passiert, weil er diese Opfer gebracht hat, nicht verurteile ihn. Aber du gehst strackswegs dahin, auf einem anderen Weg zurück und isst und trinkt nichts. Das ist der Job, den du zu machen hast. Der macht das auch und dann trifft er jemand anderen, der verführt ihn, dann isst er, dann trinkt er, geht doch auf demselben Weg zurück und dann muss er sterben. Das zerreißt ihn ein Löwe halt. So ein Bild für den Ungehorsam halt. Immer wieder, oder die Söhne Aarons halt, die kriegen klar gesagt, eins dürft ihr nicht machen hier im Tempel, wenn ihr das Feuer, die mussten das Feuer am Brand, Opferaltar, Tag und Nacht habt, ihr dürft kein fremdes Feuer bringen, ein Feuer, das einem anderen Gott dient. Und was machen die? Genau das, und Gott lässt Feuer und Schwefel auf sie. Unverständlicher Ungehorsam. Und wenn man dann die Bibel liest, da geht es mir sicherlich genauso wie euch, da liest man diese Geschichten und dann ist man so ein bisschen innerlich über diese Menschen erhoben. Puh, Adam und Eva, wie dumm sind die gewesen. Nadab und Abihu, das sind die Söhne eben von Aaron. Wie dumm sind die gewesen halt, ne? Der namenlose Prophet, wie kann man so blöd sein? Klare Anweisung Gottes und man macht es nicht. Und genauso auch hier, dieser Leprakranke halt nicht. Wie kann man denn so gegen Gottes Wort stehen? Das ist doch merkwürdig. Wie kann man denn so stumpf sein, wenn man das erlebt hat? Und ich sagte ja, ich lasse den Anker immer raus, dann denke ich nach, was könnte es mir denn sagen? Und dann geht's los. Dann sage ich, ist ja so einfach zu detektieren in der Bibel, wo die alle daneben gelegen haben. Oh, da ist ja mein theologischer Verstand messerscharf und eurer vermutlich auch. Also kannst du alles rausarbeiten, wo die großen Fehler gemacht haben. Aber wenn wir auf einmal die Sache umkehren und uns fragen, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Gehorsam aus? Du, Olaf Latze, ich nenne einfach mal drei Befehle, die ich bekommen habe, wie ich damit umgehe. Und ihr könnt euch ja mal fragen, wie ihr damit umgekommen habt, weil die habe ich nicht singulär bekommen. Das erste ist, dass Gott immer wieder sagt, dass wir ihm Lob, Preis und Ehre geben sollen. Da muss ich mich wirklich fragen, wie sieht es denn damit aus? Mit den letzten 24 Stunden, mit der letzten Woche, war mein Leben etwas zum Lob und zum Preis und zur Ehre des lebendigen Gottes? In manchen Stellen vielleicht, aber ganz häufig nicht. Da muss ich sagen, war ich ungehorsam? Immer wieder heißt in der Bibel, Halleluja, heißt der Lob Gott. Habe ich Halleluja gesungen? Habe ich das Gott gebracht? Ungehorsam bei mir, unverständlich, obwohl ich ja doch die Bibel kenne. Oder Thema Mission, zweiter Befehl, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Könnte ich ja sagen, also Mittwoch Bibelstunde und Sonntag Gottesdienst halt, da mache ich ja wieder Haken so dran. Aber wenn ich tiefer nachdenke, ungehorsam, wie viele Möglichkeiten hätte ich denn mehr gehabt? Beim Training habe ich jetzt mit einem gesprochen über das Bankdrücken. Ich sagte, oh Mensch, die drücken aber richtig viel, so alt wie sie sind. Also Kompliment fürs Bankdrücken, aber Kritik an meinem Alter ist okay. Und dann habe ich über das Bankdrücken mit dem gesprochen. Der stellt dem Erzähler halt nicht, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat. Ne? Ja. Aber Jesus sagt allen Menschen, ungehorsam. Oder
Fürchte dich nicht, sage ich ja jede zweite Predigt hier. Häufigster Satz der Bibel. Aber wie häufig bin ich furchtsam? Oh, wie wird die Zukunft werden? Wie ist dieses und wie ist jenes? Ungehorsam. Unverständlicher Ungehorsam. Da muss ich sagen, hier bleibt mein Anker hängen. Und ich verstehe etwas zunächst mal bei dem Leprakranken nicht, aber dann begreife ich, dass Gott mir sagt, hey, genauso ungehorsam wie der gewesen ist, bist du, lieber Olaf Latzel. Nur mal an diesen drei ganz banalen, allgemeingültigen Befehlen. Und da könnt ihr auch in euch schlagen an dieser merkwürdigen Stelle, an diesem unverständlichen Ungehorsam. Ja, der Leprakranke hat es nicht gemacht. Aber wie sieht es aus bei dir? Mit deinem Lob Gottes, mit deinen Missionsbemühungen und mit deiner Angst, die du immer noch hast, obwohl dir Gott immer und immer und immer wieder sagt, fürchte dich nicht. Und dann verstehen wir, warum der Herr uns in dieser Geschichte diesen unverständlichen Ungehorsam zeigt. Und dann fünftes und letztes, die selbstgewählte Einsamkeit. Das ist doch merkwürdig. Gott kommt in diese Welt, um Kontakt mit seinen Geschöpfen zu haben, aber immer wieder geht er auch weg von den Menschen. Er sucht die Einsamkeit. Er war draußen, so heißt es hier im Vers 45, an einsamen Orten. Und das lesen wir von Jesus immer wieder, halt, dass er die Einsamkeit sucht, dass er allein auf einen Berg steigt, um zu beten und dass er am Abend dort alleine war, immer wieder dieser Zug in die Einsamkeit, der Gang in die Wüste. Er ist allein. Hä? Braucht das Gott? Natürlich braucht das Gott nicht im Sinne einer Notwendigkeit, ohne die dann Gott nicht mehr funktionieren würde, so wie unser Auto einen Ölwechsel braucht. Und wenn du das nicht hast, irgendwann ist nach 100.000 Kilometern spätestens der Motor kaputt. So nicht. Aber er lebt es uns vor, dass er sagt, ich brauche Einsamkeit und damit verbunden Ruhe und Stille vor dem Vater. Und das ist ja das, was uns auch die Bibel sagt im vierten Gebot. Dass Gott 6 Tage gearbeitet hat, die Welt geschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Nochmal, das brauchte er nicht als eine theologische in sich im wohnende Notwendigkeit. Aber er lebt es uns vor und zeigt uns, hey, wenn ich das so habe und so praktiziert habe als euer Schöpfer, dann müsst ihr es erst recht tun. Ihr braucht immer wieder Zeiten, wo ihr wirklich Ruhe mit mir habt, wo ihr in die Stille vor mich tretet halt. Und das haben die Männer der Bibel immer wieder gemacht. Mose, der in die Einsamkeit geht, der dann mit Gott in dieser 40 Tage auf dem Berg ist. Paulus, der dann erstmal, bevor er dann die Missionsreisen antritt, 9 Jahre dann in Tarsus ist, einfach vor Gott stille ist, zugerüstet wird. Wir brauchen das. Die Bibel sagt immer wieder, seid stille und wartet auf den Herrn. Seid stille und erkennt, dass Gott der Herr ist. 1. Thessalonicher 4, setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft halt. Sozusagen immer wieder die Stille, die Einsamkeit auch zu suchen. Gott brauchte das nicht für sich, Jesus brauchte das nicht für sich, nochmal. Aber er lebt hier etwas vor, um uns zu zeigen, wenn er, der wahre Mensch, das dann getan hat, dann dürfen wir wissen, wir brauchen diese Stille, wir brauchen diese Einsamkeit, die wir immer wieder selber ganz bewusst vor Gott suchen müssen, weil ansonsten wird unser Glaube schrumpfen in dieser hektischen, lauten Welt, wo so viele Dinge kommen. Alles auf uns einstürmt, ob das die Medien, die Nachbarn, die Familie, die Verwandten, was auch immer sind. Die Termine sind voll und im Terminkalender ist für alles Platz und alles kommt da rein. Aber Gott ist häufig so ganz am Rande. Und da möchte ich euch Mut machen halt, ne, zu sagen, wenn der Heiland uns das so zeigt, dass er das hatte, Mensch, dann wollen wir das auch so reinbrechen, denn das tut er auch. Er entzieht sich halt. Für die Zeit mit Gott braucht man immer wieder dieses auch sich entziehen in die selbstgewählte Einsamkeit gehen. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum das hier erzählt wird und von Jesus immer wieder in der Bibel berichtet wird, dass er eben in die selbstgewählte Einsamkeit geht. Überschrift über diese Predigt ist und war theologische Merkwürdigkeiten. Wir hatten als erstes die beschmutzte Heiligkeit und die sollte uns daran erinnern, dass der Heiland für uns seine Heiligkeit hat beschmutzen lassen, damit wir rein werden können. Da war als zweites die seltsame Schroffheit. Das war die Erkenntnis, dass wir manchmal Gott nicht verstehen, wie er handelt, aber doch wissen dürfen, dass er als der Liebe und Barmherzige da ist. Dass das ungewöhnliche Messias-Geheimnis, das er uns noch einmal deutlich vor Augen stellen will, dass wir die Schrift nur dann verstehen, wenn wir sie vor dem Hintergrund des Kreuzes lesen. Dass der unverständliche Ungehorsam des Leprakranken, der uns an unseren Ungehorsam erinnert. Und da ist die selbstgewählte Einsamkeit, die uns noch einmal dazu ermutigt, auch immer wieder in die Stille, in die Einsamkeit vor Gott zu gehen und zu erleben, wie er an uns handelt. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt über diese 5 theologischen Merkwürdigkeiten an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.